Liebe Geschwister, eine Geschichte voller Träume ist die Geschichte von Josef, voller bedeutungsvoller Träume. Er hat es selber damit angefangen, so ging damals alles los. Ich bin der Größte, hatte er geträumt. Seine Brüder haben anders darüber gedacht, sie würden ihn schon klein kriegen. Und auch der Mundschenk und der Bäcker träumten wieder zwei Träume, viele Jahre später. Er hatte bemerkt, dass die beiden etwas bedrückt. Er hatte nachgefragt. Und so war die Sache ins Rollen gekommen. Josef war kein Fachmann in Träumen, aber er hatte einen heißen Draht zu Gott. Und der hatte ihm aufgedeckt, was die Träume bedeuten, was passieren wird. Dass der Mundschenk wieder eingesetzt werden wird. Und er hatte ihm versprochen, das vergesse ich dir nicht. Ich hole dich raus aus diesem Loch. Und das liegt nun 2 Jahre zurück. 730 Tage warten. 17.520 Stunden warten. Und nichts ist passiert. Nichts. Vergessen hatte er es, vergessen hatte er ihn. Und nun wieder Träume, wieder 2 Träume, diesmal ganz oben. 1. Mose 41, ab Vers 1. Und es geschah am Ende von 2 vollen Jahren, da träumte der Pharao. Da, er steht am Fluss, und da aus dem Fluss steigen 7 Kühe auf, schön von Aussehen und fett an Fleisch, und sie weideten im Riedgras. Und da ihnen nach aus dem Fluss steigen 7 andere Kühe, hässlich von Aussehen und mager an Fleisch, und sie stellten sich neben die Kühe ans Ufer des Flusses. Und die Kühe, die hässlich von Aussehen und mager an Fleisch waren, fraßen die 7 Kühe, die schön von Aussehen und fett waren. Da erwachte der Pharao. Und er schlief wieder ein und träumte zum 2. Mal. Da, an einem einzigen Halm steigen 7 Ähren auf, fett und schön. Und da, 7 Ähren mager und vom Ostwind versenkt, sprosten nach ihnen auf. Und die mageren Ähren verschlangen die 7 fetten und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao und siehe, es war ein Traum. So lebendig, so intensiv, dass er es zunächst für die Wirklichkeit gehalten hatte und erst nach und nach begriff, das war ja nur ein Traum. Aber das hat ihn nicht wirklich beruhigt. Es heißt weiter, und es geschah am Morgen, da war sein Geist voller Unruhe. Es ist erstmal verständlich, wenn man intensiv etwas Schlechtes geträumt hat, dass man da am Anfang etwas durcheinander ist, etwas irritiert ist. Aber das ist hier mehr als so eine persönliche Beunruhigung. Ein Königstraum. Ein König steht in einer besonderen Verbindung mit der Gottheit. Das war allgemeine Überzeugung. Und deshalb teilt ihm die Gottheit auch von Zeit zu Zeit etwas mit. Zum Beispiel durch einen Traum. Und was nun anders ist als bei dir und mir, der König, der Pharao in diesem Falle, der ist verantwortlich für sein Volk, der trifft Entscheidungen. Und wenn da etwas Gefährliches kommt, ist er verantwortlich, das abzuwenden. Er muss Gegenmaßnahmen in die Wege leiten. Etwas so, wie wenn heute eine Expertenkommission ihre Ergebnisse veröffentlicht, wie zum Beispiel der Klimarat, der immer wieder zusammenfasst, was der aktuelle Stand ist. Dann kann ich in der Zeitung davon lesen und mich persönlich beunruhigen. Aber für die Regierung hat das ein ganz anderes Gewicht. Die hat eine viel höhere Verantwortung, wie sie damit umgeht. Und auch andere Möglichkeiten, rechtzeitig gegenzusteuern. Also das war viel mehr als die Nachwirkung eines unruhigen Schlafes. Ein Königstraum, lebendig, intensiv, bedrohlich. Und außerdem in 2-facher Variation. Offensichtlich eine Botschaft. die für das ganze Reich wichtig ist. Und entsprechend ist seine Anordnung, und er sandte hin und ließ alle Wahrsagepriester Ägyptens und alle seine Weisen rufen. Pharao ruft eine Expertenkommission ins Leben, Zukunftsexperten, Traumdeuter und die Weisen, Professoren, Gelehrte, Wissenschaftler, um dann auch gleich zügig über die Konsequenzen zu beraten. Also die ganze Elite wird eingeflogen und der Pharao erzählte ihnen seine Träume. Aber da war keiner, der sie dem Pharao deutete. So das Fazit der Veranstaltung. Das müssen wir uns nicht so vorstellen, dass sie alle da saßen und nicht wussten und nichts gesagt haben. Natürlich haben die Experten eifrig beratschlagt und viel geredet und interpretiert und Papiere erstellt und vorausgesagt. Aber Pharao wusste zwar nicht, was die Träume bedeuten, aber er hatte schon eine Ahnung. Er konnte sehr deutlich spüren, ob eine Deutung passt oder nicht. Und das, was ihm hier geboten wurde, das passte nicht. Und wieder nicht und wieder nicht. Das war schon daran zu merken, dass sich alle bemühten, ihre Ankündigungen um sehr positiv oder doch zumindest harmlos klingen zu lassen. Und was er da geträumt hatte, das war definitiv nicht harmlos und positiv, sondern äußerst bedrohlich. Und so hat er alle Koryphäen abgeklappert, aber es war ein Reinfall. Betretenes Schweigen und dann meldet sich kleinlaut einer aus einem anderen Ressort, der Minister für Gesundheit und berauschende Getränke. Vers 9. Da redete der Oberste der Mundschenke den Pharao an. Ich bringe heute meine Sünde in Erinnerung. Der Pharao war einst sehr zornig über seine Knechte und gab mich in Gewahrsam in das Haus des Obersten der Leibwächter, mich und den Obersten der Bäcker. Da hatten wir einen Traum in einer Nacht, ich und er. Wir träumten jeder mit einer besonderen Deutung seines Traumes. Aber dort bei uns war ein junger Hebräer, ein Sklave des Obersten der Leibwächter, und wir erzählten ihm die Träume. Da deutete er uns unsere Träume. Jeden deutete er nach seinem Traum. Und es geschah, wie er uns deutete, so ist es geschehen. Mich hat man wieder in meine Stellung eingesetzt und ihn hat man gehängt. Also da gibt es noch einen, der hat zwar keine akademische Ausbildung in Traumologie, aber der hat es schon mal gekonnt. Und zwar nicht nur, dass es überzeugend klang, das können viele, aber es hat genau gestimmt. Er hatte recht, es kam genau so, wie er es gesagt hatte. War mir ganz entfallen, die Geschichte, aber jetzt, wo Ihre Majestät sich so quälen, da ist es mir wieder eingefallen. Vers 14, da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen. Schleunig holten sie ihn aus dem Loch. Und er schor sich, wechselte seine Kleider und kam zum Pharao. Josef wird ausgegraben. 2 Jahre lang hat er gewartet und nun ist plötzlich eilig. Schnell rasiert, frisiert, frisch gewandet und geduftet, so viel Zeit muss sein. Und dann steht er vor dem Staatsoberhaupt, der ausländische Sklave aus dem Gefängnis. Und der Pharao sprach zu Josef: Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du brauchst einen Traum nur zu hören, um ihn zu deuten. Kann man hören als ein großes Kompliment, aber da steckt auch ein enormer Druck drin, ein enormer Erwartungsdruck. Noch ein Experte, der Letzte, der muss es jetzt bringen. Da antwortete Josef dem Pharao: Nicht ich. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Ohne mich, übersetzt Martin Buber. Ist das jetzt diese Masche von einem, der es kann und der sich vorher so ein bisschen ziert, eine Weile? Das ist bei Josef nicht der Fall. Das ist seine tiefe Überzeugung, was er hier sagt. Ich kann das nicht. Aber Gott, der kann. Und der wird sagen, Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Das heißt nicht unbedingt, dass es etwas sein wird, was vom Inhalt her erfreulich ist. Das ist erstmal offen. Aber klar ist, wenn er sich auf diese Antwort Gottes einlässt, wenn er die hört, wenn er das ernst nimmt, wenn er sich danach richtet, dann läuft es besser, als wenn er das nicht tun würde. Dann kommt am Ende etwas Gutes heraus, etwas, was zum Heil ist. Das ist immer so, wenn jemand auf Gott hört. Selbst wenn er dann etwas hört, wo er erstmal schlucken muss. Wenn er das beachtet, dann kommt am Ende etwas Gutes heraus. Oder wenn jemand wahrnimmt, was ist, und das nicht mehr wegschiebt und verdrängt und sagt, okay, da ist was Schlimmes, wir müssen was tun. Dann kommt etwas Besseres heraus, als wenn er das nicht getan hätte. Wie auch immer, Pharao erzählt ihm seine Träume, fast so wie das erste Mal. Das Bedrohliche betont er jetzt noch etwas stärker und fügt noch eine Beobachtung an. Vers 20. Und die mageren und hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten fetten Kühe. Und als sie in ihren Bauch gekommen waren, da merkte man nichts, dass sie in ihren Bauch gekommen waren, sondern ihr Aussehen war hässlich wie am Anfang. Das erzählt er also alles und sagt zum Schluss, ich habe es den Wahrsagerpriestern gesagt, aber es gibt keinen, der es mir erklärt. Erwartungsvolle Blicke zu den hebräischen Sklaven. Und jetzt ist Josef dran. Da sprach Josef zum Pharao, der Traum des Pharao ist einer. Gott hat dem Pharao mitgeteilt, was er tun will. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre und die sieben schönen Ähre sind sieben Jahre. Nur ein Traum ist es. Ein Traum im Gefängnis war das anders. Der Bäcker und der Mundschenk, die hatten auch ähnlich Träume. Aber die hatten eine gegensätzliche Bedeutung. Und die Zahl war dort Tage, hier sind es Jahre. Also das, was Josef dort von Gott gehört hat, konnte er hier nicht einfach wieder anwenden. Das funktioniert jetzt auch ohne. Dann wäre etwas ganz Falsches herausgekommen. Er muss wieder neu hören, was ihm Gott jetzt sagt. Er hat zwar was gelernt, aber die Zukunft ist Gottes, das gilt immer noch. Er muss neu hören, was dieser Traum bedeutet, und das macht er. Und die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach ihnen heraufstiegen, auch sie sind sieben Jahre. So auch die sieben leeren vom Ostwind versenkten Ähren. Es werden sieben Jahre der Hungersnot sein. Das ist das Wort, das ich zu dem Pharao geredet habe. Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, sieben Jahre kommen, großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen aber werden sieben Jahre der Hungersnot aufkommen. Und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und man wird nichts mehr von dem Überfluss am Land erkennen angesichts dieser Hungersnot danach, denn sie wird sehr schwer sein. Pharao hatte recht, die Träume haben eine Botschaft. Und er hatte recht, das ist wichtig für ihn und für das ganze Land. Und seine Vermutung stimmt, da steckt eine Aufgabe drin für ihn, eine ganz enorme Aufgabe. Das wird kommen, sagt Josef. Fette Jahre, sieben Jahre, Hochkonjunktur, ein wahres Wirtschaftswunder, Haushaltüberschuss. Man kann aus den Vollen schöpfen, Ressourcen noch und nöcher. Und dass der Traum sich für den Pharao zweimal wiederholte, sagt er, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Pharao erschrickt, der weiß, das ist es. Er spürt, das ist es. Das ist die Bedeutung meiner Träume. Nicht mehr so ein weichgespültes Gesäusel wie vorher, keine Allgemeinplätze, Nebulöse. Das jetzt ist stimmig und klar, wenn es auch erschreckend ist. Aber das waren die Träume ja auch. Gut gedeutet, da hat er jetzt einiges zu besprechen mit den Gelehrten und mit den Weisen und mit der Verwaltung. Hoffentlich können die mehr als ihre Kollegen Traumdeuter. Und dann passiert etwas Ungewöhnliches. Josef tritt nicht ab. Er spricht weiter. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Keiner hat ihn gefragt, wohl nach der Bedeutung der Träume. Dazu hat er gesprochen, damit ist er fertig. Der ungelernte Sklave aus dem Gefängnis, der steht vor dem Staatschef, ringsherum die geistige Elite des Landes, und er findet es angemessen, dem Regierenden ungefragt noch einige hilfreiche Ratschläge zu unterbreiten. Und damit überschreitet er seinen Kompetenzbereich. Damit wird er frech. Heute wäre sowas peinlich, damals war es potenziell tödlich. Einen Herrscher ungefragt anzusprechen, das galt als eine Grenzüberschreitung, als eine Beleidigung, und das konnte übel enden. Den Hofschranzen stockt der Atem, aber Josef riskiert's. Und nun sehe der Pharao nach einem verständigen Mann und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er Aufseher über das Land bestellt und den fünften vom Land Ägypten erhebe in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharaos Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Lande Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Also er sagt, das, was kommt, lässt sich nicht verhindern, aber wir können uns gut darauf vorbereiten. Und er schlägt eine Strategie vor, 7 fette Jahre, klingt nach viel Zeit, muss man am Anfang erstmal nichts machen. Das lädt dazu ein, zu prassen, mit vollen Händen auszugeben, Wohltaten verteilen, den Etat ausweiten, alle Lobbys zufriedenstellen. Und er sagt, tu's nicht, Pharao, lass den Überfluss nicht versickern. Halt inkonsequent zurück für die schlechten Zeiten. Fang an, vorzusorgen. Vom ersten Jahr an, vom ersten Monat an. Das ist die Strategie für die fetten Jahre. Die mageren Jahre kommen trotzdem, das lässt sich nicht verhindern. Aber dann bist du vorbereitet, dann kannst du auf die Getreideschwemme und den Butterberg zurückgreifen und die schlechten Jahre werden dann eben wenigstens keine Hungerjahre. Und sie werden das Land nicht zugrunde richten. Klingt logisch und nachvollziehbar. Aber was einleuchtend klingt, ist noch lange nicht einfach umzusetzen. Die Leute werden natürlich sagen, wieso denn, uns geht es doch gut, wieso sollen wir jetzt sparen, wieso sollen wir uns einschränken, wieso sollen wir irgendwas nicht machen wegen später. Außerdem weiß man das so gar nicht so genau und andere Experten sehen das da auch wieder anders. Da braucht es Rückgrat. Und Josef hat auch gleich eine Idee und skizziert, wie man das umsetzen kann, diese Strategie. Ein Gesamtkoordinator, der bevollmächtigt ist für diese Aufgabe, der verantwortlich ist. Ein Team von Leuten, die jeweils für einen Bereich zuständig sind. Und die haben die Aufgabe, in den fetten Jahren den Überfluss abzuschöpfen und erheben dazu eine Steuer, eine gar nicht so geringe Steuer, den 25% für alle ohne Schlupflöcher. Und das wird zurückgelegt für später. Und wenn du das tust, sagt er, dann wird diese Ankündigung, obwohl sie Unheil ankündigt, eine unheilvolle Entwicklung voraussagt, dann wird die zum Heil. Wenn sie genutzt wird, rechtzeitig und entschlossen gegenzusteuern. Also soweit Josefs Vorschläge, die er dem Pharao eben noch ungefragt angedeihen lässt. Und er setzt sich damit aufs Spiel, aber mit durchschlagendem Erfolg. Vers 37. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu seinen Dienern, werden wir einen finden wie diesen, einen Mann, in dem der Geist Gottes ist? Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Das wird dann noch genauer beschrieben, auch welche Folgen das familiär für Josef hat und wie er das umsetzt. Das hören wir heute nicht mehr, sondern wir stellen jetzt wieder die Frage, wo ist denn Gott in dieser Geschichte? An einer Stelle ist ausdrücklich von Gott die Rede, als Josef vor Pharao steht und das Erste, was er sagt, ist, nicht ich, Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Der Traum, die Deutung, Gott lässt einen Mächtigen einen Blick in die Zukunft tun, in die zukünftige Entwicklung. Da ist Gott in dieser Geschichte. Und dazu gehört die Vorgeschichte, dass Josef überhaupt hier steht. Die Träume Pharaos. Die rechtzeitige Erinnerung des Mundschenks und dass er sich jetzt endlich getraut hat, das zu sagen und so weiter. Das gehört alles dazu. Da hat Gott offenbar seine Hände im Spiel. Gott ist in der persönlichen Geschichte Josefs, die ihn hierher geführt hat. Durch 2 Jahre Warten hindurch, mit der ganzen Enttäuschung, die darin steckt, und jetzt in dieser neuen Wende. Und Gott macht die Regierung eines großen Landes auf eine kommende Entwicklung aufmerksam und auf Einflussmöglichkeiten, um, wie es dann später heißt, um ein großes Volk am Leben zu erhalten, um das Überleben zu sichern für die Zukunft. Also da geht es um Politik, es geht um Wirtschaft, es geht um Steuern. Und als Josef vor Pharao steht, da kommen diese beiden Linien zusammen. Die persönliche Linie seines Lebens, wo Gott ihn hierher geführt hat, und diese übergreifende Linie, wo es um das Überleben eines großen Volkes geht. Und das ist eine Erinnerung an uns. Unser Gott ist ein persönlicher Gott, der mitgeht, dem unser persönliches Schicksal wichtig ist. Aber er ist kein Privatgott und er ist auch kein Kirchengott. Die Gemeinde ist wichtig, die Kirche ist wichtig, aber sie ist nicht sein abgeschlossenes Wirkungsfeld. Sie ist seine Mannschaft für das Ganze. Kein innerkirchlicher Gott, kein Privatgott. Ihm geht es um die ganze Stadt, um das ganze Land, um den ganzen Erdkreis. Und er beruft Menschen für solche Aufgaben. Und es kann sein, dass Gott an wesentlichen Punkten, an einem Punkt, wo eine Entwicklung in die Richtung oder in die Richtung gehen kann, dass Gott an so einem Punkt jemanden gebraucht, um etwas Gutes anzustoßen. Also eine sehr positive Sicht auf das Thema Christ und Politik, Christ und Wirtschaft. Wir haben als Christen den Auftrag, kompetent mitzudenken, Entwicklungen zu sehen, zu deuten, Lösungen vorzuschlagen, uns dafür vielleicht auch zu riskieren. Das gehört rein in unseren Horizont. Ein persönlicher Gott, dem es aber auch ums Ganze geht. Und hier wird eine kommende Not verhindert. Hier werden Familien gerettet. Hier geht es um das Überleben der kommenden Generation. Und lasst uns mal schauen, wie macht Gott das? Das könnte ja so aussehen, jemand erkennt, wir erkennen, da deutet sich Unheil an, da muss was passieren und wir bitten Gott. Wir bitten Gott, dass er hilft und er tut etwas, er begegnet der Not und wir sehen es und wir preisen ihn dafür. So kann es laufen, so lesen wir es öfter in der Bibel, so erleben wir es unter uns. Wir bitten und Gott tut. Hier in dieser Geschichte läuft es etwas anders. Da macht Gott weniger. Er deckt etwas auf durch die Träume Pharaos, dadurch, dass er dafür sorgt, dass sie richtig gedeutet werden. Er macht eine Entwicklung sichtbar, deckt auf, was geschehen wird. Zu einem Zeitpunkt, wo man das noch überhaupt nicht sieht. Jetzt kommen ja erstmal die fetten Jahre und alle sagen, was wollt ihr nun? Und er bringt einen Menschen an eine Stelle, an der er etwas bewegen kann. Das ist alles, was Gott hier tut, in dieser Geschichte. Wie dieser Not begegnet werden kann, das entwickelt Josef mit seiner Weisheit. Mit guter menschlicher Weisheit, mit dem, was er gelernt hat in seiner Ausbildung, mit vernünftigen Überlegungen, mit bewährten Vorgehensweisen. Und das setzt er dann auch selber um, auch gegen Widerstände sicherlich. Also Gott hat an einer entscheidenden Stelle eingegriffen, aber sozusagen nur minimalinvasiv. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist, sagt Josef am Anfang. Genau das tut er. Und den Rest, das, was Josef selber herausfinden kann, setzt Gott ihm nicht fertig vor. Das, was die ägyptische Regierung selbst umsetzen kann, nimmt er ihr nicht ab. Und ich denke, dass Gott oft auch so wirkt, dass er uns als mündige Menschen behandelt, an einem wesentlichen Punkt uns etwas zeigt und uns dann zutraut und die Verantwortung gibt, den Rest selber zu machen, nachzudenken, eine Strategie entwickeln, andere mit ins Boot holen und überzeugen, das organisieren und umsetzen. Warum sollte Gott uns das alles abnehmen, wenn er uns mit diesen Gaben ausgestattet hat? Und es wäre fatal, wenn wir ihn da missverstehen, wenn wir diesen unseren Teil nicht tun würden und stattdessen warten, dass Gott ihn uns abnimmt. Und uns dann vielleicht bei ihm beschweren, dass es jetzt so schlimm gekommen ist, dass er nicht macht, was doch unsere Aufgabe gewesen wäre. Also, dass wir Gott nicht festlegen in der Art, wie er uns gebrauchen will. Es gibt immer diese beiden Weisen. Und das zu unterscheiden, da brauchen wir ein gutes Gespür dafür. Da brauchen wir eine Offenheit zu Gott. Auch immer wieder neu. Wenn es einmal so gewesen ist, haben wir das nicht ein für alle Mal gelernt, sondern das kann das nächste Mal anders sein. Also Inspiration durch Gott und menschliche Kompetenz, das ist in der Geschichte Josefs kein Gegensatz. Das ist kein Widerspruch. Der frühere Superintendent von Herne, Fritz Schwarz, der hat mal sinngemäß gesagt, die Deutschen haben die eigenartige Art, dass sie oft Dinge organisieren wollen, die nur durch den Heiligen Geist geschehen können. Und auf der anderen Seite Dinge dem Heiligen Geist machen wollen, die sie organisieren sollten. Denkt, dass er damit was Richtiges getroffen hat. Und das zu lernen, wo ist es dran, nachzudenken, zu organisieren und umzusetzen mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Und wo ist es dran, dem Heiligen Geist Raum zu geben und ihn machen zu lassen und seinen Spuren zu gehen. Und wo und wie kommt beides zusammen? Das ist eine Aufgabe, die bleibt. Und wenn wir für beides offen sind und lernen, wann was dran ist, wann Hören dran ist, wann es dran ist, Gott machen zu lassen, wann es dran ist, zu überlegen und zu tun, dann kann Gott erstaunliche Dinge durch uns tun. An Weichenstellungen entscheidende Anstöße geben, in unserem Leben, für andere, vielleicht sogar für das Ganze. Und das hat jetzt weniger mit Begabung zu tun. Das hat, glaube ich, mehr mit Reife zu tun. Josef hat einen verwickelten Weg zurücklegen müssen, bis er so weit war. Diese Reife hat er am Anfang ganz und gar nicht gehabt. Er hat Rückschläge erleben müssen, er hat Enttäuschungen gehabt, er hat Brüche erlebt, er hat Dinge erlebt, wo er Gott nicht verstehen konnte über lange Zeit hinweg. Lange Zeiten, in denen nichts passierte. Und das alles war Vorbereitung zu dieser Reife, zu dieser Aufgabe. Wenn er eine glatte Karriere gehabt hätte, hätte er das sicherlich nicht vermocht. Und das zum Schluss, vielleicht finden wir uns öfter auch so wieder in solchen Verwicklungen, in unverständlichen Wartezeiten, verworrenen, scheinbar toten Wartezeiten. Mag sein, dass das eine Vorbereitung ist für eine Reife, dass uns genau das in uns wachsen lässt, uns qualifiziert für eine Aufgabe, der wir mit dem glatten Weg nicht gewachsen wären. Lassen wir uns dazu einladen, unser Vertrauen an Gott nicht davon abhängig zu machen, wie es gerade äußerlich läuft. Vertrauen wir Gottes größerem Überblick, dass er mit uns ist, gleich was gerade passiert. Amen. Amen.